Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Yes! So gut, so schön, dass du da bist. Die Jesus, Hashtag Jesus-Serie, mich begeistert sie. Wenn du den Anfang verpasst hast, letzten Sonntag, vorletzten Sonntag, dann geh unbedingt nachhören auf unserer Homepage oder als Podcast. Es sind ganz wertvolle Themen, die wir miteinander anschauen. Wir schauen nämlich, wie können wir den Gott ganz praktisch erleben? Wie können wir den Jesus ganz praktisch erleben in unserem Alltag? Und am letzten Sonntag haben wir gemerkt, dass Buße tun nicht etwas ist wie ein Bußzahlen bei der Polizei, weil wir zu schnell gefahren sind oder weil wir ein Seich gemacht haben, sondern Buße tun bedeutet, ich kehre mich um zum Vater im Himmel. Das haben wir am letzten Sonntag miteinander angeschaut. Und Buße tun ist wie so eine Türe in das Haus von dem allmächtigen Gott. Also wenn du dich umkehrst zum Vater im Himmel, dann machst du eine Türe auf in das Haus von dem allmächtigen Gott und er empfängt dich dort mit offenen Armen. Und heute schauen wir ein anderes Thema an, wie wir den Gott erleben können. Und das ist eben das Thema Ruhe oder Stille. So etwas, wo manche Menschen in der heutigen Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen ist, auch mir. Und wie man das auch sieht, ist, dass wir oft so einfach in unserem Leben durch das Zeug durchlaufen und wir gar keine Augen haben für das, was links und rechts von uns passiert und wir gar nicht merken, was alles Gott eigentlich für wunderschöne Sachen an uns anführt, den Tag durch. Und wir sind so fast ein bisschen blind von Pendenz zu Pendenz, von Meeting zu Meeting, von Ort zu Ort hergehen und gar keine Augen haben für das Wunderschöne. Ich möchte euch zu dem Thema ein Beispiel erzählen, eine wahre Geschichte, und zwar von Joshua Bell. Vielleicht hast du von ihm auch schon gehört. Er ist ein weltbekannter Violinist, also Gegenspieler. Und seine Eltern haben in seinem Leben die Gabe entdeckt, wo er als vierjähriger Knopf im Zimmer an einer Kommode ein Gummiband angespannt hat und das gespannt hat und Töne gemacht hat mit dem und mit der Dehnung von dem Gummiband hat angefangen, klassische Stücke zu spielen. Stell dir das mal vor, mit Fieri. Und die Eltern haben dann gefunden, vielleicht wäre es keine dumme Idee, um den Bub in den Musikunterricht zu schicken. Und es hat sich bewahrheitet, es war keine dumme Idee gewesen, weil er ist einer der Top-Shots in dieser Szene heutzutage. Also, wenn du deine Konzerthalle füllen mit Menschen, wo können wir zuhören, dann musst du Joshua Bell buchen. Und dann hast du eben auch Leute, die ein bisschen tief in den Sack hineinlangen. Die zahlen ein paar hundert Dollar für den Sitz in der ersten Reihe, wo wir möglichst näher bei ihm dann sein können. Jetzt hat die Washington Post gesagt, wir wollen ein Experiment machen. Wir wollen schauen, inwiefern dass die Menschen offen sind für Überraschungen im Alltag. Und dann haben sie den Joshua Bell gefragt, ob er würde mitmachen, indem dass er sich einfach ganz normal anlegt und in der Stosszeit am Morgen früh, wenn alle Leute in Washington D.C. durch die U-Bahn-Station durchsäckeln zu ihrer Arbeitsstelle, einfach dort steht und seine Geige spielt und ein Gratis-Konzert veranstaltet. Seine Kollegen haben gesagt, Joshua, hey, spinnst, mach das ja nicht. Das gibt einen Menschenauflauf. Oder? Das ist völlig absolut crazy. Mach das ja nicht. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das, was rausgekommen ist, sehen wir da hinten. Oder? 1100 Leute ungefähr sind während dieser Dreiviertelstunde an ihm vorbeigelaufen. 6 Personen haben ihm aus Goodwill ein bisschen Geld reingeworfen und er hat im Ganzen irgendwie 30 Dollar eingenommen. Und das macht einfach sichtbar, dass wir Menschen kein Auge haben für die schönen Sachen, die nicht geplant sind. Ich bin letztens mit meiner Frau vom Parkplatz zum Haus gelaufen und wir haben den Santis gesehen, wunderschöne Farbe. Und dann ist mir der Joshua Bell in den Sinn gekommen, in der U-Bahn-Station, am Geigenspielen. Und niemand hat ihn bemerkt. Und ich habe gedacht, sorry Santis, ich bleibe jetzt einen Moment stehen und schaue dich an. Und meine Frau und ich haben gesagt, hey wow, ist unser Gott nicht krass? Schau mal den Santis an, wie er die Farbe wechselt, weil die Sonne einfach so krass drin scheint, die Abendsonne. Und das ist unser wunderbarer Gott, der in Details im Alltag sichtbar wird. Und die Frage ist, sehen wir es? Im Alten Testament, da lesen wir eine Geschichte von dem Propheten Elia, die ich euch ganz am Anfang in der Celebration vorgelesen habe. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, der Elia, der war ein richtig krasser Typ. Der hat absolut eigentlich keine Angst gehabt vor den Menschen. Er hat nur Angst gehabt vor Gott. Und darum hat er gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Aber er hat Gott auch geliebt. Und so hat er am König und der Königin ein paar Sachen gesagt, die sie gar nicht gern gehört haben. Und dann ist der Elia geflüchtet, weil er den Gacki in der Hose hatte. Aber so richtig gestrichen voll. Er hat Angst gehabt, dass er umgebracht wird. Und er ist gesäkelt, ist in eine Höhle gegangen. Und in dieser Höhle hat er eine Depression geschoben. Und er hat gesagt, Gott, wo bist du? Und wieso hast du mich verlassen? Und dann lesen wir 1. Könige 19,11. Da sagte ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Hey, wow! Stell dir das mal vor. Hey, das ist eine Ansage. Gott sagt, ich will dir begegnen. Hey, was geht ab bei dir, wenn du das hörst? Dann denkst du, wow, hast du deine Vorstellungen, oder? Das wird so richtig krass. Installierst all deine Cams, oder? Machst eine Live-Übertragung auf Instagram und denkst, jetzt zeige ich der Welt, wie Gott aussieht. Und der Elia hat auch, der hat eine Vorstellung gehabt. Der denkt, es muss unglaublich sein, wenn der Gott kommt. Das muss so imposant und eindrücklich sein. Und dann lesen wir weiter, wie Gott ihm eben erschienen ist. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Also du siehst, der Elia hat etwas ganz anderes erwartet. Und er hat ganz eine wichtige Lektion gelernt. Vielleicht, wenn ich jetzt der Elia wäre, würde ich sagen, ja, aber Gott, hey, wir sind doch ICF, wir sind doch laut. Wieso bist du nicht im Erdbeben, wieso bist du nicht im Sturm? Aber Gott ist in dem leisligen Säuseln inne gsi. Und Theologen sind sich am Diskutieren, was das könnte genau bedeuten. Und in einer aktuellen Bibelübersetzung ist das Wort übersetzt worden folgendermaßen mit einem ganzen Satz, nämlich, das ist der Ton eines dahin schwebenden Schweigens. Hey, gib dir das mal. Also der Elia ist Gott begegnet in dem, dass es dahin schwebendes Schweigen bei ihm war. Stell dir das vor, Gott ist ihm begegnet in der Ruhe, in der Stille, völlig unspektakulär. Aber die Auswirkungen sind extrem spektakulär gewesen, weil Gott hat am Elia einen neuen Auftrag gegeben, in der Ruhe und in der Stille. Das lesen wir im Vers 15. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Und manchmal müssen wir alle Ablenkungen rundherum auf ein Minimum abbringen. Müssen wir unsere Ohren ganz nah zu Gott, dem Vater, herbringen, dass wir seine Stimme wieder hören und alle anderen Stimmen eben ruhiger werden. Hast du auch schon gemerkt, die Stimme, die dir am nächsten ist, ist meistens auch die lauteste. Ausser dein Sohn ist so laut wie meine. Dann kann er auch weit weg sein und er ist der lauteste. Aber wenn du ganz nah zu Jesus gehst, dann hörst du seine Stimme auch viel besser. Und dann kommst du auch von ihm den Auftrag über, die er dir geben will. Oder die Antwort auf die Frage, die du hast. Oder die Befreiung oder die Lösung auf das Problem, das dir schon lange im Kopf umschwirrt und dich vielleicht blockiert. Und du suchst überall. Aber hast du gewusst, es ist in der Stille, es ist in der Ruhe. Dort wohnt Gott. Und er will dir begegnen. Und mir steht dazu auch eine Bibelstelle in den Sinn aus dem Neuen Testament, nämlich, wie hat es dann Jesus gemacht? Weil Jesus, als er angefangen hat, Menschen zu heilen, als er angefangen hat, das Reich von Gott zu predigen, die Umkehr, als er gesagt hat, tut Buße, und er Zeichen und Wunder gewirkt hat, das hat für Aufsehen gesorgt. Und Menschen haben ihn hören und haben ihn erleben und haben von ihm profitieren. Ist ja logisch, oder? Wenn einer dir gratis dein Bein heilt, dann musst du sicher nicht zum Doktor gehen und noch viel Geld dafür ausgeben, oder? Dann gehst du zu Jesus. Ist ja logisch. Meine, die Leute haben auch logisch schon überlegt, zumal. Und da lesen wir zum Beispiel in Markus 1, 28. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Kein Ort, wo man nicht von Jesus geredet hat. Also er ist bekannt gewesen. Alle haben über ihn geredet. Stell dir vor, du wirst zum Celebrity und du kannst nicht mehr zum Haus aus, weil alle über dich reden und genau wissen, wie du aussiehst. So ist Jesus gegangen. Dann lesen wir nämlich ein paar Verse später. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt, wo Jesus drin war. Verstehst du? Nicht einfach die Nachbarn haben draußen gewartet. Oder die Familie. Die ganze Stadt. Die ganze Stadt. Nicht das ganze Dörfli. Die ganze elende Stadt, Mann. Sind alle vor der Hütte von Jesus gewesen und haben etwas von ihm. Spürst du den Druck? Kennst du das, wenn die Leute alle da sind und sagen, hey ich brauche unbedingt, und du bist genau die Person, die mir muss, und ich bräuchte noch das und ich bräuchte noch das. Und dann spürst du auch noch die Bedürfnisse der anderen Menschen, ohne dass sie dir sagen, oder? Und du willst die Bedürfnisse erfüllen, du willst den Menschen gefallen. Und da ist jetzt die Frage, wie hat Jesus reagiert auf das, auf den Menschenauflauf? Ja, wir denken, ja, Jesus ist dann rausgegangen und er hat jedem alles gegeben, was er gebraucht hat. Es ist nicht so. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte: Lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Was macht Jesus? Er geht in die Stille. Er geht nicht dort her, wo alle laut rufen. Er sucht sich einen ruhigen Ort, wo er die Stimme vom Vater richtig klar hört. Und dann kommt er den Auftrag über vom Vater. Und der Vater sagt: Nein, geh nicht mehr dort her. Und die Jünger sagen: Aber Jesus, spinnst du eigentlich? Das ist dein Moment. Alle fragen nach dir. Jesus sagt: Ja, wir gehen weg. Das kannst du nur machen, wenn du deine Rolle kennst. Und deine Rolle kann dir Gott verklickern, weil er ist der Autor. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet. Und wir hatten Zeiten, wo wir viel miteinander betet haben und Zeiten, wo wir wenig miteinander betet haben und Zeiten, wo wir gar nicht miteinander betet haben. Und in der letzten Zeit, wo so Kinder ganz klein waren, jetzt sind sie auch schon wieder ein bisschen grösser, haben wir eine Zeit gehabt, wo wir gar nicht miteinander gebetet haben. Und wir haben gemerkt, das ist schlecht für unsere Familie. Ich habe gebetet für mich, sie hat gebetet für sich. Ich habe meinen heiligen Stuhl in der Stube. Also wenn du mal bei mir auf Besuch bist, dann weißt du, das ist mein heiliger Stuhl. Du wirst ihn gerade erkennen. Alle Leute, die drauf sitzen, sagen: Oh. Das ist, weil ich jeden Morgen auf dem Stuhl bete. Das spürt man. Auf jeden Fall habe ich meinen heiligen Stuhl und meine heilige Zeit mit meinem heiligen Jesus. Und dann kommt meine Frau runter und stört mich. Gar nicht, verstehst du? In der Stube, oder? Und dann habe ich gemerkt, anstatt dass ich mich nerven über sie, könnte ich ja auch mit ihr beten. Und dann haben wir wieder angefangen, miteinander beten am Morgen. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, vielleicht auch mal drei Viertelstunden. Wir beten für unsere Familie, wir beten für unsere Nachbarn, wir beten für unsere Church, wir beten für unsere Freunde, wir beten für die Leute, denen es nicht so gut geht. Wir beten für den Weltfrieden. Wir beten, dass Gottes Reich auf die Welt kommt. Und wir merken die Veränderung. Gebet hat Kraft. Und es hat Kraft, wenn du dich zusammentust mit deinen Liebsten und wenn du betest. Wenn du in die Ruhe kommst. Und darum ist meine Frage an dich heute Abend. Wo hast du einen Ort von der Ruhe, wo du merkst, der ist heilig? Hast du eine Ecke in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer? Oder irgendwo einfach ein Örtchen, wo du kannst mit deinem Jesus begegnen? Weil Jesus macht dir ein Angebot. Und das ist ein Zitat von ihm, wo er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Und interessant in dem Angebot von Jesus ist, dass er sagt, hey, komm zu mir und ich werde dir Ruhe schenken und mit der Ruhe werde ich dir einen Auftrag geben. Aber du musst dich nicht sorgen, der Auftrag ist gut. Du wirst ihn können ausführen. Ich weiss, was ich dir zumuten kann. Und er sagt nicht, komm zur Ruhe, bleib in der Ruhe, geh nie mehr aus der Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. So geistliches, christliches Kuschelchristentum oder so. Ruhe, 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 Ruhe. Sondern Jesus sagt, komm zur Ruhe und ich gebe dir einen Auftrag und dann gehst du wieder aus der Ruhe. Irgendwann ist auch wieder genug, oder? Irgendwann musst du wieder aus der Höhle rauskommen. Ich will euch da auch erklären, so den Unterschied zwischen Meditation und Gebet. Meditation hat zum Ziel, dass du dich völlig leerst in deinen Gedanken und deinen Gefühlen und so völlig, völlig leer wirst. Und also eigentlich, dass du nichts sagend wirst, dass du dich eigentlich auflösest, dass du eigentlich, komisch. Und das Gebet bedeutet, ich fokussiere mich auf das Wort von Gott. Ich fokussiere mich auf die Versprechen, die Gott mir in der Bibel gemacht hat. Das Gebet bedeutet, ich nehme das in Anspruch, was Jesus mir gesagt hat, dass er mir will Ruhe geben und mir will einen Auftrag geben. Also das Gebet, im Gebet fühlst du dich, in der Meditation lehrst du dich, im Gebet fühlst du dich mit dem Wort von Gott, das dir Leben und Frieden und Ruhe und Freude und Kraft schenkt. Schau, Stille. In die Stille eingehen bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du den Regler abtrüllst und alle Ablenkung, die dir möglich ist, auf ein Minimum reduzieren tust. Und das ist oft gar nicht einmal so einfach. Weil wir leben in einer unglaublich lauten Zeit. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ich habe gelesen von einem Natur- und Klangforscher, der heißt Bernhard Krause. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, einfach wunderbare Naturgeräusche aufzuzeichnen. Das Plätschern vom Bach, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen vom Wind, einfach Naturgeräusche, dass du das kannst hören mit deinen Kopfhörern und denken, wow, ich bin in der freien Natur. Und er hat das 1968, hat er eine Stunde Naturgeräusche aufnehmen und er hat für das hat er im Ganzen 15 Stunden Aufnahmezeit gebraucht, die er dann zusammenschneiden konnte. 15 Stunden für eine Stunde vor über 40 Jahren. Er hat das 2008 wieder gemacht, also mehr als 40 Jahre später. Und jetzt musst du mal hören, wie viele Stunden er gebraucht hat, wieder um eine Stunde zusammenschneiden können. Ohne Flugzeug, wo so noch zwischendurch fliegt. Ohne Hupe, ohne Velo. Ohne nichts, so technische Sachen. Er hat 2008 hat er für eine Stunde Naturgeräusche 2000 Stunden aufzeichnen müssen. 2000 Stunden. Unvorstellbar. Vielleicht kennst du einen Ort, wo er nicht so lange warten musste. St. Anton zum Beispiel, wo die Big Days waren. Aber einfach zum Aufzeigen, wir leben in einer extrem lauten Zeit. Genau, also einmal ist gut, gell? Jetzt darfst du wieder still sein. Be still. Wir leben in einer extrem lauten Zeit. Und die grössten Ablenkungen, und das wissen wir alle, sind meistens in unserem Hosensack von unserem Handy. Das ist nämlich dort, wo wir wieder irgendwelche Nachrichten überkommen oder wieder irgendwelche Status abchecken und Likes reinsaugen. Und manchmal fragst du dich vielleicht, bin ich bereits Social Media abhängig? Ich will dir helfen, die Frage zu beantworten mit 11 nicht so ernst gemeinten Fragen oder Aussagen. Erstens, sie wundern sich, dass die Vögel vor ihrem Fenster nicht blau sind. So Twitter-Vögel, oder? Zweitens, Sätze, die sie sagen, haben nie mehr als 140 Zeichen. Gut, das ist noch die Zeit von SMS, gell? Ist ja heute auch. Drittens, sie können sich nicht erinnern, eine Toilette besucht zu haben, ohne ihr Smartphone zu zücken. Ja, da lachen schon immer so viel, gell? Viertens, ihre Freunde können sich nicht erinnern, den Toilettenbesuch nicht auf Facebook bemerkt zu haben. Oder dann, wenn du wieder alles kommentierst und likest, schau, ich bin auf dem WC. Fünftens, ihre Gehhilfe ist ein Selfie-Stick. Sechstens, ihre Briefe beginnen neuerdings mit @sehrgeehrte Hashtag Damen und Hashtag Herren. Sie kennen die Twitterer in ihrer Umgebung besser als ihre Nachbarn. Nachdem das Essen serviert ist, machen sie zuerst ein Foto und laden es hoch. Lachen auch nicht mehr sehr viel. Sie WhatsAppen und chatten mit ihrem Partner, obwohl er keine 2 Meter neben ihnen sitzt. Oder nur einen halben Meter neben dran liegt, oder? Gute Nacht. Sie kennen in ihrer Stadt mehr freie WLANs als Sehenswürdigkeiten. Und letztens, ihre Lieblingssportart ist Surfen, ohne Wasser aber. Also die Frage bei der Technik ist ja immer, beherrsche ich Technik oder beherrscht sie mich? Und an dem Punkt, wo ich merke, dass Technik überhand nimmt, ist es vielleicht mal gut, einfach das Teil mal abzustellen für ein paar Stunden und das auszuhalten, dass man nicht schauen kann, wie viele Leute das seinen Status geliked haben. Weil, etwas ist ganz sicher, Gott ist da. Gott ist da. Egal wo du bist, Gott ist dort. Egal wo du hergehst, Gott ist schon dort. Die Frage ist einfach, ob du dort bist. Die Frage ist, ob ich dort bin. Ja, physisch schon. Aber sind wir mit unseren Gedanken, mit unserer Aufmerksamkeit, sind wir uns bewusst, dass Gott da ist? Manchmal verwünsche ich mich, wenn ich bete, Herr Jesus, komm du, komm du. Und dann denke ich immer wieder, Jesus muss einfach schaurig das glatt finden. Ich sage, komm du. Dann sage ich, komm doch du. Weil er ist ja schon lange da. Jesus ist überall. Die Frage ist, wo sind wir? Wo bist du mit deinen Gedanken? Vielleicht bist du am E-Mails checken. Mit deinem Smartphone. Ist ja so praktisch, oder? Du musst nicht mehr ins Büro dafür, bist immer am E-Mails checken. Sogar noch vor dem Einschlafen noch schnell die E-Mails checken. Dann hat nämlich der Chef Freude. Vielleicht bist du auch gerade am Ferienfoto von deinen Freunden am Bestaunen und merkst, was für ein armer Tropf das du eigentlich bist. Wie unfair das ist, dass der andere an einem so schönen Ort ist und du nicht. Vielleicht bist du auch deine WhatsApp gerade am Beantworten. Und realisierst nicht, dass Gott da ist. Vielleicht bist du deine Facebook-Likes am checken zum dritten Mal in 10 Minuten und es hat einfach immer noch nicht einer mehr geliked. Vielleicht bist du auch einfach am Gamen. Vielleicht auch am Netflixen. Vielleicht auch am Netflixen und am Gamen gleichzeitig. Vielleicht bist du auch am Netflixen und am Likes checken gleichzeitig und das kannst du jetzt in allen Kombinationen so liebend gerne weiterführen. Fakt ist, wir haben so viele technologische Ablenkungsmöglichkeiten und verstehst, Technik ist wunderbar. Nichts gegen Technik. Aber manchmal müssen wir einfach das Volumen runterdrüllen. Und das bedeutet, ich schalte ab, was ich kann abschalten kann. Und ich versorge, was ich kann versorgen. Wir haben daheim in der Küche ein Büchsli mit 4 so Fächli. Und das Büchsli, den Deckel, und dort tun wir unsere Smartphones rein, wenn wir daheim sind. Weil wir haben gemerkt, manchmal schauen wir unsere Smartphones öfter an als unsere Kinder. Manchmal bin ich zärtlicher mit meinem iPhone als mit meiner Frau. Ich streichle es mehr als meine Frau, verstehst du? Da geht doch etwas nicht auf. Und darum, also die Büchsli-Technik ist im Fall recht empfehlenswert. Weil du siehst es dann auch nicht mehr. Es ist versorgt. Schau, wir sind überall, nur nicht da. Wo bist du jetzt? Gut. Ich möchte euch nochmal ein Experiment zeigen, und zwar ist das das Ruhe-Experiment. Das haben Psychologen durchgeführt an den Universitäten Virginia und Harvard. Und die wollten schauen, wie können Menschen mit Ruhe umgehen, mit so einer völlig ruhigen Situation, wo sie nicht abgelenkt sind. Für das haben sie einfach einen Stuhl in einen Raum hineingestellt, völlig einen kargen Raum, und dann gesagt, tu einfach eine Viertelstunde deine Gedanken anhängen. Mach einfach eine Viertelstunde nichts. Und wenn du das Experiment abbrechen willst, bevor die Viertelstunde rum ist, dann darfst du den Knopf an deinem Armband drücken, den sie ihnen angelegt haben. Du musst einfach wissen, es gibt dir einen leichten Elektroschlag. Harmlos, wirst du es überleben, aber es tut weh. Aber das ist deine Möglichkeit zum Aussteigen. Stell dir vor, du wärst einer von diesen Probanden, hockst auf dem Stuhl, das waren jetzt gerade mal 10 Sekunden. Hättest du den Knopf gedrückt, was denkst du? Fakt ist, dass ein Viertel von allen Frauen durch den Schmerz lieber durchgegangen sind vom Elektroschlag als durch den Schmerz von der Ruhe. Und 2/3 von allen Männern haben den Knopf gedrückt. Und gefunden, ich bin ein Mann. Oder? Es zeigt einfach, dass wir Menschen Mühe haben, zum Ruhe aushalten. Wir können bei uns selber sein. Weil oft kommen dann auch all diese Sachen rauf, die wir nicht so gerne haben. Und wenn wir den Jesus nicht kennen, wo wir hergehen können und das auch abladen, sagen, schau Jesus, siehst du, was alles bei mir raufkommt? Nimmst du, dann wird es schwierig, um eine Viertelstunde Ruhe aushalten. Aber wenn du weißt, Gott ist überall, dann bist du in seiner Gegenwart und du kannst es einfach geniessen. Und wir lesen das auch im Psalm 139, das ist so ein bekannter Psalm. Merkt dir den Psalm 139, um dir bewusst zu werden, dass Gott überall ist. Egal wo du hergehst, er ist schon da. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch. Ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist schon da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Und das bedeutet, Gott ist schon da. Du musst nichts dazu beitragen, dass er kommt. Du musst nichts richtig machen, weil Gott ist schon da. Aber was wir müssen, ist still werden und uns auftun und uns die Gegenwart von dem allmächtigen Gott bewusst werden können. Das ist unser Part. Gott ist schon da. Und wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann ermutige ich dich, fang das an zu trainieren. Vielleicht ist es am Anfang nur eine halbe Minute, wo du einfach still bist. Vielleicht ist es am Anfang auch nur eine Minute. Aber du darfst wissen, das ist wie ein Muskel, den du trainierst. Und bei den Muskeln, wenn du sie regelmäßig trainierst, sie werden stärker. Und wenn du die Stille regelmäßig trainierst, dann wirst du Gott mehr und mehr erleben in der Stille. Und ich merke in meinem Leben, es ist mega laut. Ich habe 4 laute Kinder. Ich bin selber laut. Ich habe eine laute Kirche. Das Leben ist laut, oder? Die Technik ist laut, die WhatsApps sind laut. Und es schallt und pfeift den ganzen Tag. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn wir ins Ferienhäuschen gehen können, wo uns Freunde einfach gratis zur Verfügung stellen, weil dort ist Ruhe. Absolute Ruhe. Kein Nachbar, kein Auto, kein Rasenmäher. Wenn du das Handy abstellst, auch keine Nachricht. Einfach Ruhe und Aussicht. Das ist ein Ort, wo einfach meine Seele auftanken kann. Und wo ich Gott mit meiner Familie zusammen mega stark erlebe. Das Problem ist, es ist nur einmal im Jahr. Und wenn du musst auch immer auf das eine Mal im Jahr warten, dann hast du sehr lange Zeit, wo du Gott nicht erlebst. Und darum probiere, so Oasen in deinem Alltag zu schaffen, wo du merkst, das sind so Inseln von der Ruhe, wo du einfach kannst Gott erleben, in der Ruhe drin, wie der Elia. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, bevor ich heimgehe, am Feierabend, fahre ich mit dem Auto irgendwo nebenher an der Strasse. Ich nehme mir einfach eine Viertelstunde Zeit, um mit Ruhe zu kommen. Vielleicht fährst du durch einen Wald durch, kannst im Wald anhalten. Vielleicht bist du zu Fuß irgendwo unterwegs, sitzt auf ein Bänkchen, genießt die Aussicht, kommst zur Ruhe, öffnest dein Herz und deine Wahrnehmung für Gott. Die Mönche, die haben genau die gleiche Herausforderung und gesagt, wie um alles in der Welt können wir uns bewusst werden, dass Gott schon da ist, wie es im Psalm 139 steht. Und sie haben den Glockenschlag erfunden. Und jedes Mal, wenn die Glocke geschlagen hat, dong, war es ein Reminder gewesen, wenn er gesagt hat, hey, Gott ist schon da. Merkst du es, dass Gott da ist? Einmal in der Stunde oder einmal alle Viertelstunde, je nach Glocke, hat sie geschlagen. Und die Mönche haben innegehalten, einen Moment tief durchgeschnauft. Und gesagt, danke Gott, dass du jetzt da bist. Und ich habe von einem Mann gehört, der auch so einen Glockenschlag in seinem Smartphone reingetan hat, der ihn einmal in der Stunde daran erinnert, hey, Gott ist im Fall schon da. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo du sagst, ich will es so machen. Oder vielleicht sagst du auch, ich stehe einfach am Morgen 5 Minuten früher auf, trinke meinen Kaffee und komme in die Ruhe. Vielleicht 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Vielleicht fängst du auch mit 5 Minuten an, einen Monat später sind es 10 Minuten. Was auch immer. Es geht nicht darum, dass du etwas erfüllen musst, sondern es geht darum, dass du Gott Raum geben kannst in deinem Leben. Und vielleicht bist du jetzt heute Abend da und du merkst, ich wünsche mir das eigentlich. Aber mir fehlt der Zugang zu dem Gott. Dann hast du die gleiche Ausgangslage wie ich und wir alle da drin. Du bist nämlich genau ein Gebet von Gott entfernt. Und manchmal ist es das erste Gebet, oder für manche Personen ist es das erste Gebet, für andere ist es ein alltägliches Wiederholen von dem Gebet. Gott, ich will mich dir widmen. Ich will zu dir umkehren. Und wenn du sagst, mal, ich habe ein Leben gelebt ohne den Jesus und ich will die Osterzeit mit dem Jesus zusammen erleben. Ich will Befreiung erleben. Ich will Durchbrüche erleben. Ich will Liebe und Freude erleben. Dann darfst du jetzt einfach still in deinem Herz mit mir mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir willst begegnen, wie du am Elia begegnet bist. Ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass du überall anwesend bist. Ich kehre zu dir um. Ich will dich auch erleben. Danke, dass du mich das Gebet erhörst und dass du mich ernst nimmst. Danke, dass du nicht auf mich herabschaust, sondern dass du mir willst dienen. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.